als Ostern oder sogar Geburtstage. Da kommt die ganze Familie zusammen, man kocht riesengroße Essensgerichte, alles Mögliche. Man backt speziell für diesen Anlass. Die Läden verkaufen schon seit September oder spätestens Oktober alle möglichen Weihnachtssachen, Schmuck, Süßigkeiten und so weiter. Und eine Sache, die bei Weihnachten auch ganz zentral ist, ist das Licht. Wir haben viele Kerzen, man hat daheim einen Adventskranz, man hat einen Tannenbaum vielleicht mit Kerzen drauf, die Straßen sind geschmückt, an den Häusern gibt es Lichterketten. Licht ist was ganz Zentrales, wenn es um Weihnachten geht. Weihnachten ist ein Fest des Lichts. Überall zünden wir Lichter an. Und es tut uns gut, denn Weihnachten ist ja momentan, und wenn man rausschaut, hat es dieses Jahr keinen Schnee. Aber generell ist es im Winter einfach ziemlich dunkel. Es wird früh Nacht, es wird spät hell, es ist so ein ganz schmuddeliges Wetter, alles ist grau, man fühlt sich irgendwie nicht wohl. Und deshalb tun uns diese Lichter gut, die in diese Dunkelheit reinscheinen, die einen Kontrast bilden zu dem, was einfach so im Alltag passiert, wo die Lichter in unserem Leben an sind und wo wir uns irgendwie wohler fühlen. Es ist ja so, dass wir Menschen, oder zumindest die meisten von uns, sich in der Dunkelheit nicht wirklich wohlfühlen. Dunkelheit hat irgendwie sowas Furchteinflößendes, man findet sich nicht zurecht, man ist orientierungslos, man weiß nicht genau, was um einen rum geschieht, man sieht es einfach nicht. Dunkelheit kann sogar Krankheiten mit auslösen, saisonale Depressionen oder ähnliche Sachen. Und dem entgegen steht das Licht, in dem wir uns wohlfühlen, das uns Energie gibt, das uns aktiv macht. Es gibt Lichttherapien zum Beispiel, die helfen, so eine Depressionsphase zum Beispiel zu überwinden. Das Licht steht für Leben. Ohne Licht ist kein Leben möglich. Und die Dunkelheit ist was, wo wir uns eher nicht so wohlfühlen, sondern wir wollen im Licht sein. Und ich glaube, dass unter anderem deswegen Weihnachten so ein großes Fest ist, dass es so beliebt ist, nicht nur bei Christen oder nicht nur in der Gemeinde oder in der Kirche, sondern die ganze Welt feiert Weihnachten, weil es in diese dunkle Zeit, wo wir uns nicht wohlfühlen, Licht bringt. Weil es ein Fest des Lichts ist, wo ganz, ganz viele Kerzen und Lichter und Sonstiges angezündet wird. Licht ist nicht nur an Weihnachten so zentral, sondern es ist auch in der Bibel ein ganz zentrales Thema. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht habt oder ob ihr da schon mal euch damit befasst habt, was Licht in der Bibel symbolisiert oder für was es steht. Aber ganz häufig steht Licht für die Gegenwart Gottes. Licht ist ein Symbol dafür, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott präsent ist, dass Gott hier ist. Und wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst ein bisschen anschauen, wie sich diese Lichtthematik in der Bibel entfaltet. Wie die Bibel dieses Symbol von Licht dazu verwendet, um zu beschreiben, wie Gott gegenwärtig sein möchte oder wie er gegenwärtig ist in unserer Welt. Und wir werden das auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise machen. Sowohl für euch, glaube ich, für die meisten von euch, als auch für mich. Ich werde keine Predigt halten, wie wir das normal so haben, eine halbe Stunde Vortrag oder so, sondern es wird ein Gottesdienst sein, wo verschiedene Personen, die ich gebeten habe, mir zu helfen und die mir helfen werden, Gott sei Dank, die vorkommen werden. Wir werden gemeinsam verschiedene Bibelstellen durchlesen. Es wird Zeiten von Stille geben, wo der Text nur an der Wand steht, wo man sich den einfach selber nochmal durchlesen kann, den auf sich wirken lassen kann. Ich werde ein paar Reflexionen über diese Textstellen weitergeben, aber es wird keine Predigt in dem Sinn sein. Und wenn es für euch ungewohnt ist, dann will ich euch einfach dazu einladen, euch darauf einzulassen, auch dieses Neue, vielleicht Ungewohnte mal auszuprobieren und das Gute davon mitzunehmen. Wir haben hier vorne 5 Kerzen und ihr werdet sehen, dass die im Laufe des Gottesdienstes angezündet werden und ausgeblasen und teilweise wieder angezündet werden. An diesen Kerzen wollen wir uns so ein bisschen symbolisieren, wie wir voranschreiten in unserer Geschichte. Die Kerzen sind ein Symbol dafür und sie werden widerspiegeln, was wir in den Textstellen lesen, einfach, dass man das nochmal visuell vor sich hat. Nachdem die Personen vorgekommen sind und ihre Texte vorgelesen haben, wird es häufig einfach mal 10, 20 Sekunden still sein. Das ist für manche von uns schwierig, weil in unserer Welt immer weniger still Stille da ist, weil immer mehr Hektik und Trubel und iPhone und Smartphone und sonstiges die ganze Zeit präsent ist. Aber ich lade euch auch hier ein, diese Stille einfach auszuhalten. Der Text wird an der Wand sein, ihr könnt ihn nochmal durchlesen, auf euch wirken lassen. Und dann werde ich weiterführen zum nächsten Punkt. Zu Beginn würde ich noch gern beten. Gott, ja, ihr dürft gern aufstehen. Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass es ein Fest des Lichts ist in dieser dunklen Jahreszeit, in dem es uns oftmals an Energie fehlt. Ich danke dir, dass wir uns jetzt genauer anschauen dürfen, wie du dieses Symbol von Licht gebrauchst, um von dir selber Zeugnis zu geben an uns und an unsere Welt. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass dein Wort für uns lebendig wird, dass wir es verstehen dürfen, wenn wir es lesen, und dass du uns ansprichst, dass du uns zeigst, dass du das wahre Licht bist und dass wir, wie wir mit dir, mit diesem Licht leben können. Amen. Wir beginnen unsere Reise, unsere Geschichte ganz, ganz, ganz am Anfang von der Bibel, beim Schöpfungsbericht. In 1. Mose 1 lesen wir ein Schöpfungsgedicht eigentlich, und das ist unsere erste Station, wo wir jetzt eine Textstelle hören werden. 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen.
Gott spricht und bringt das Licht. Gott füllt die leere, ungestaltete, finstere Welt ohne Leben mit Licht und vertreibt dadurch die Dunkelheit. Wir sind hier ganz am Anfang von diesem wunderbaren Schöpfungsgedicht, das uns beschreibt, wie Gott das ganze Universum ins Leben ruft, wie er alles wunderschön und wunderbar gestaltet und wie Gott eine Welt, unsere Welt, voller Ordnung und voller Leben und voller Schönheit erschafft. Und ganz am Anfang ist es Licht. Es werde Licht, sagt Gott. Das Licht symbolisiert hierbei die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Er kommt in die Welt, er beginnt sein schöpferisches Wirken und er verändert alles hin zum Guten. Diese Verse hier läuten die gesamte Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit unserer Welt ein. Sie stehen ganz am Anfang von der Bibel. Und es ist eine Geschichte voll Liebe und voll Gutem und voll Freude, aber, und das werden wir in einigen Momenten sehen, auch eine Geschichte voll Leid und voll Bösem und voll Trauer. Vor allem aber ist es eine Geschichte, die davon erzählt, dass Gott beständig und ständig wirkt, um Licht und Leben und Schönheit und Ordnung in unsere Welt hineinzubringen. Er will selber ganz persönlich in unserer Welt gegenwärtig sein. Und wir haben hier diesen ersten Schritt davon gesehen, dass er das Licht, seine Gegenwart in die Welt hineinbringt. Die Bibel erzählt uns hier schon ganz am Anfang von einem Gott, der Beziehung möchte, der sich danach sehnt, seiner Schöpfung Gutes zu bringen und Leben zu schaffen. Inmitten von dieser guten Welt schafft Gott dann uns, die Menschen Adam und Eva. Wir kennen die Geschichte. Und er schafft Adam und Eva als freie Lebewesen, die sich entscheiden können, wie sie leben wollen. Und Gott gibt ihnen einen Auftrag, und zwar diese gute Schöpfung, diese gute Welt, die er geschaffen hat, zu verwalten. Sie sind praktisch so etwas wie die Hausmeister, kann man sagen. Gott sagt, hier, ich schaffe euch diese gute Welt, nehmt sie, bebaut sie, pflegt sie, bewahrt sie. Aber wie gesagt, Adam und Eva und auch wir, jeder von uns, ist geschaffen als freies Lebewesen, die sich entscheiden können, diesen Auftrag Gottes auszuführen oder sich dagegen zu entscheiden. Und wie wir alle wissen, passiert Letzteres. Sie entscheiden sich gegen Gottes Vorgaben und essen von dieser Frucht, von dem einzigen Baum im ganzen Garten, von dem sie nicht essen sollen. Wir lesen von dieser Begebenheit im 1. Mose Kapitel 3.
Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Mensch, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten hatte? Adam versuchte, sich rechtzufertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange: Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen.
Adam und Eva entscheiden sich gegen Gottes Licht. Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen. Sie wollen unabhängig von Gott sein und bringen dadurch die Dunkelheit in Gottes wunderbare Welt. Und diese Tragödie hat weitreichende Konsequenzen. Auf einmal gibt es Trennung. Die Menschen sind getrennt von Gott. Sie sind getrennt voneinander. Sie sind getrennt von der Umwelt, von der Natur. Plötzlich regieren Angst und Streit und gegenseitige Beschuldigung und Feindschaft. Und wir sehen symbolisch, wie sich Dunkelheit wie so ein fetter Mantel über diese Welt legt. Und auch wir heute kennen diese Dunkelheit ja noch ganz genau. Wir fragen und hadern oft damit, wo ist Gott? Wir verletzen andere Menschen, wir werden verletzt, wir erleben Krankheit. Wir erleben Leid, wir erleben Trennung und Schmerz eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens, in der Schule, auf der Arbeit, in der Familie, im Verein, beim Sport. Wir erleben Naturkatastrophen, wir erleben, dass Dinge in dieser Welt einfach nicht so sind, wie sie sein sollten. Und wir alle, wir sehnen uns nach Licht. Wir sehnen uns danach, dass ein guter, ein mächtiger Gott, ein liebender Gott, in unsere Welt kommt und eingreift und die Dinge, die aus dem Ruder zu laufen scheinen, wieder gerade biegt, wieder ins rechte Lot rückt. Und tatsächlich, selbst in dieser Tragödie, selbst in dieser Stunde der Dunkelheit, wo sich die Menschen von Gott lossagen, gibt Gott ein Versprechen, das Hoffnung schenkt. Er kündigt an, dass ein Nachkomme Evas, ein Nachkomme dieser Frau, zwar von dieser Schlange, von diesem Feind, der das eigentlich alles erst so anstößt, dass dieser Nachkomme verwundet werden wird von der Schlange, aber dass er sie schlussendlich besiegen wird, dass sie ihren Kopf zertreten wird. Und dieser verwundete Sieger wird Gottes Gegenwart und Leben und Licht zurückbringen in diese Welt. Und somit scheint sogar in der Stunde der allergrößten Tragödie Gottes Licht. Wir sehen in der Folge, wie Gott Stück für Stück daran arbeitet, sein Licht wieder zurück in diese Welt zu bringen, in diese Welt zu uns Menschen, die sich gegen ihn gestellt haben. In der Bibel lesen wir davon, wie er das macht, wie er durch die Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder und immer wieder mit Menschen arbeitet. Er wählt sich zunächst eine einzelne Person, den Abraham, und aus seiner Familie entsteht dann ein ganzes Volk, das Volk Israel, welches sich Gott als sein Volk erwählt mit dem Auftrag, dass sie anderen Völkern weitererzählen von Gott. Weil sie Gott kennen, weil sie sein Licht kennen, sollen sie anderen Völkern davon weitergeben. Und manchmal machen sie das ziemlich gut, meistens machen sie es aber ziemlich schlecht. Und sie scheitern kläglich mit dieser Mission, Gottes Licht in die Welt zu bringen. Aber über dem Erfolg oder über dem ganzen Scheitern steht immer Gottes Wunsch, sein Licht zurückzubringen. Und auch heute noch gilt es für uns, Gott offenbart sich in unserer Welt Stück für Stück, manchmal in ganz kleinen Sachen, manchmal in größeren Dingen, aber er gibt uns Hinweise seines Lichts, er schenkt uns Gutes, er schenkt uns Liebe, er schenkt uns ein Gespür dafür, dass da mehr sein muss als nur das, was ich jetzt hier so um mich herum erlebe und sehe. Gott klopft bei der Welt an und Gott klopft bei uns ganz persönlich an. Schlussendlich ist es dann aber so, dass dieses Volk, das sich Gott erwählt, um das Licht zurückzubringen, von seinen Feinden besiegt wird. Sie kommen in Gefangenschaft, ins Exil, sie sind komplett am Boden und trotzdem, selbst in dieser Niederlage, wo man eigentlich denken müsste, jetzt ist alles gescheitert. Am Anfang hat es mit dem Licht nicht funktioniert und jetzt, dieses Volk, das das Licht zurückbringen soll, kriegt es irgendwie auch nicht hin. Selbst in dieser Niederlage hat Gottes Versprechen, das wir gerade eben gesehen haben, Bestand. Immer wieder und immer konkreter kündigt Gott diesen Retter, diesen verwundeten Sieger an, der den Kopf der Schlange zertreten wird und der das Licht zurückbringen wird in die Welt. Wir lesen davon vor allem beim Propheten Jesaja in Kapitel 9.
Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.
Wenn man so klein ist.
Über dem Volk, das in der Finsternis lebt, wird ein helles Licht scheinen. Diesem Volk, das jetzt in der Gefangenschaft ist, wird hier Hoffnung geschenkt. Ein großes Licht strahlt hinein in die Dunkelheit und erinnert das Volk Israel daran, dass Gottes Gegenwart für sie eine versprochene Tatsache ist. Er wird einen Retter schenken. Er wird einen mächtigen König schenken, der trotzdem als ganz kleines Baby geboren wird, der nicht von dieser Welt ist, der Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Vor allem aber wird er Gottes Herrschaft, Gottes Gegenwart wieder in diese Welt hineinbringen. Und wieder und wieder und wieder sehen wir, dass Gott selbst inmitten von dieser Finsternis in dieser Welt wirkt. Dass er auch inmitten von unserer persönlichen Finsternis wirken kann und wirken will und wirken wird, wenn wir es zulassen. Er gibt die Zusage. Und mit dieser Ankündigung ans Volk Israel wartet das Volk auf diesen Retter. Und es sehnt sich nach diesem Retter, den Messias, den König, diesen Immanuel, Gott mit uns, dass Gott zum Volk kommt und sie aus ihrer Gefangenschaft befreit. Dass Gott kommt und diese Nacht vertreibt, indem er mit seinem hellen Licht in die Welt hineinscheint. Später bei Jesaja in Kapitel 60 sehen wir, dass diese Erwartung schon irgendwie deutlich greifbarer wird.
Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Schau dich um, aus allen Richtungen strömen sie zu dir. Von weit her kommen deine Söhne und deine Töchter werden auf Armen herbeigetragen.
Wieder spricht Jesaja hier vom Licht, von diesem Licht, das die Finsternis erhellen wird. Aber dieses Mal scheint diese Hoffnung schon irgendwie viel greifbarer, viel realer zu sein. Er sagt: Jerusalem, Israel, Volk Israel, steh auf, bleib nicht sitzen, steh auf und leuchte, denn dein Licht kommt. Oder dein Licht ist schon gekommen, so war es hier in dieser Übersetzung. Gottes Rettung, Gottes Gegenwart kommt zum Volk Israel. Das ist die ganz klare Prophezeiung, das ganz klare Versprechen Gottes. Und von diesem Volk aus soll Gottes Licht an die ganze Welt weitergegeben werden. Alle Völker um Israel herum sehnen sich nach diesem Licht. Sie rennen herbei und sie wollen dieses Licht haben, das die Finsternis durchbricht. Eigentlich genauso wie heute. Auch wir warten und hoffen und suchen das Licht. Auch unsere Welt wartet auf das Licht, hofft auf das Licht und sucht es. Und somit wartet das Volk Israel in der Gefangenschaft. Und es wartet und wartet und wartet. 700 Jahre lang dauert es nach dieser Prophezeiung Jesajas, bis schlussendlich etwas passiert. Diese sehnsüchtige Erwartung des Volkes für diesen Retter, der von Gott geschickt wird, für dieses Licht, kommt in dem Lied O come, du Morgenstern, oder auf Englisch O come, Emmanuel, zum Ausdruck, welches uns die Bläser jetzt spielen werden und dessen erste Strophe ihr hier an der Wand mitlesen könnt. Und dann, endlich, nach mehr als 700 Jahren, macht Gott sein Versprechen wahr. In einem unscheinbaren Stall, in einem unscheinbaren Dorf, Bethlehem, wird ein kleines Kind geboren. Hinein in den Dreck des Stalls, in den Gestank des Viehs und in die Dunkelheit der Welt. Das ist genau das, was wir an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch. Immanuel, Gott mit uns. Der Apostel Johannes schreibt Folgendes über dieses Ereignis im ersten Kapitel von seinem Evangelium.
In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
Das wahre Licht kommt in die Welt. In Jesus wird Gottes Versprechen, das wir von Anfang an gesehen haben, endlich zur Realität. Jesus bringt Gottes Licht, Gottes Leben, Gottes Gegenwart hinein in die Dunkelheit unserer Welt, zu allen Menschen. An Weihnachten feiern wir genau dieses größte Wunder, das es jemals gab, dass Gott selber zum Mensch wird. Dass er, das Licht selber, in die Dunkelheit hineinkommt und sie besiegt. Sein Licht ist so gewaltig, dass keine Finsternis es bezwingen kann. Weihnachten ist tatsächlich ein Fest des Lichts. Jesus schlägt hier eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Er hebt diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen auf. Wer ihm in seinem Leben Platz schenkt, wer ihm vertraut, wer an ihn glaubt, wer sein Leben mit ihm, mit Jesus lebt, der wird Kind Gottes, der gehört zu Gottes Familie. Der erlebt Gottes Gegenwart, Gottes Leben, Gottes Licht. Er, Jesus, er ist dieser König, der Frieden und Gerechtigkeit und Hoffnung in die Welt bringt. Gott kommt ganz persönlich zu uns, zu einem jeden von uns und bietet uns sein Licht an. Sind wir bereit, es anzunehmen? Kennen wir dieses Licht, das wahre Licht selber, das in unser Leben hineinscheinen möchte? Später gibt der Apostel Johannes Jesu eigene Worte im 8. Kapitel so wieder. Danke. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst ist das Licht der Welt. Die Antwort auf all unser Suchen, auf all unser Streben nach Sinn, nach Erfüllung, auf unseren Kampf gegen die Dunkelheit. Und Jesus ruft uns. Er ruft uns heraus aus der Finsternis hinein in sein Licht, heraus aus der Trennung von Gott hinein in eine Beziehung mit ihm, heraus aus einem Leben, das in der Finsternis umherirrt, hinein in ein Leben, wo sein Licht scheint. Jesus kommt in unsere Dunkelheit, um uns zu retten. Er kommt zu dir, er kommt zu mir, um uns zu retten. Wir dürfen in seinem Licht leben. Und das ist wirklich die absolut beste Botschaft, die es überhaupt nur gibt. Wir werden jetzt 3 Lieder gemeinsam singen, wo diese Weihnachtsbotschaft zum Ausdruck kommt, dass in Jesus Gottes Licht, Gottes Leben, Gottes Gegenwart selber in unsere Welt hineinkommt, um uns, um jeden Einzelnen von uns ganz persönlich aus der Dunkelheit zu retten.